Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Gemeinde, so sind wir nach einer kleinen Weihnachtsferienpause wieder versammelt zur nächsten Andacht, zur ersten Andacht im neuen Jahr, zum Gottesdienst, zum zweiten Sonntag nach Epiphanias. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind, dass wir auf diese Weise nach wie vor auch im neuen Jahr nun verbunden sind. Ich wünsche Ihnen allen Gottes Segen auf allen Wegen. Und so werden wir auch im neuen Jahr miteinander verbunden sein, durch Andacht und Gottesdienst und im gemeinsamen Glauben. Auch noch einmal möchte ich Ihnen die Jahreslosung für das neue Jahr gerne zusprechen und ja, als Wegeleit mit auf den Weg geben aus Lukas 6, Vers 36. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Möge Gott uns in seiner Barmherzigkeit durch dieses Jahr führen. Möge es ein gesegnetes neues Jahr sein. Wir haben viel Hoffnung, auch immer noch viele Sorgen natürlich. Aber mit Gottes Gnade und Barmherzigkeit wollen wir in dieses Jahr hineingehen. Und so feiern wir diesen Gottesdienst, diese Andacht zum zweiten Sonntag nach Epiphanias im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und zur Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir hören auf Worte aus Psalm 145 im evangelischen Gesangbuch, die Nummer 756. Lasst uns mit diesen Worten des Psalms 145 beten. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Der Herr ist groß und sehr zu loben, und seine Größe ist unausforschlich. Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Dein Reich ist ein ewiges Reich, und deine Herrschaft währet für und für. Der Herr ist getreu in all seinen Worten und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr halte alle, die da fallen, und richtet alle auf, die niedergeschlagen sind. Alle Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt, nach deinem Wohlgefallen. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn ernstlich anrufen. Er tut, was die Gottesfürchtigen begehren, und hört ihr Schreien und hilft ihnen. Amen. Wir beten. Herr, so Gott, wir danken dir am Anfang dieses neuen Jahres, dass du mit uns gegangen bist durch das alte Jahr, ins neue Jahr hinein, auch jetzt durch die ersten Wochen. Und wir bitten dich, führ und leite uns an deiner guten und geliebten Hand, auch in den kommenden Wochen und Monaten. Geh mit uns, hilf uns, behüte und beschütze uns, schenke Gesundheit, Heil und Segen, Hilfe und Kraft, und lass uns spüren, dass du auf allen Wegen bei uns bist, und lass dieses Jahr ein hoffnungsvolles, durch dich gesegnetes Jahr sein. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, unseren Heiland und Herrn, der mit dir in der Einheit des Heiligen Geistes lebt und Leben schenkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Unser heutiger Predigtext, der Predigtext für den zweiten Sonntag nach Epiphanias, steht im Johannesevangelium im zweiten Kapitel in den Versen 1 bis 11. Dort heißt es: Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten's ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Vater, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, die Hochzeit zu Kana, so kennen wir die Geschichte, so ist sie überschrieben in der Lutherbibel. Man könnte auch sagen, rückgreifend auf auch weihnachtliche Lieder: Jesus Christus, der Retter, ist da. Ja, wir gehen hier und kommen hier durch diesen Bericht aus dem Johannesevangelium nach Kana, einem Dorf 13 Kilometer nördlich von Nazareth, also in Nordisrael gelegen, also auch nicht weit weg vom See Genezareth. Ja, dort wird eine Hochzeit gefeiert. Am Anfang kommt eine kleine Zeitangabe am dritten Tage. Es geht hier nur darum, deutlich zu machen, also es schließt sich dieses Geschehen an. Es ist das erste öffentliche Auftreten von Jesus, von dem im Johannesevangelium berichtet wird. Eine Hochzeit in Kana, Maria war auch da. Offensichtlich waren es Freunde oder Verwandte der Familie von Jesus. Und Jesus selbst kommt mit seinen Jüngern auch zur Hochzeit, ist also auch geladen, so wird berichtet. Damals in Israel wurden Hochzeiten eine Woche lang gefeiert. Also es war ein Kommen und Gehen bei den Festen. Man ist da nicht automatisch eine ganze Woche geblieben, man war aber immer wieder dabei. Und so waren diese Feste ganz ja besondere Feste, die, wie gesagt, ein ganzes Dorf natürlich dann bewegt haben und eine Familie ohnehin. Das ist heute immer noch so. Hochzeiten sind etwas ganz Besonderes. Man freut sich darauf, wenn das selbst in der eigenen Familie ansteht. Und dann geht man glücklich auch in ein solches Jahr hinein, wo das kommt. Aber wie gesagt, damals auch eine ganze Woche Feier. Aber die Hochzeit ist im alten Israel und in der Bibel überhaupt auch ein Bild der kommenden Heilszeit. Oft wird diese kommende Heilszeit, das Heil, das Gott verspricht zu schenken in der Zukunft, oft im Bild einer Hochzeit dargestellt. Und umgekehrt gilt eine Hochzeit oft auch als eine Vorausschau auf das Heil. Darum feiert man sie ganz besonders gerne. So eine natürlich nur bruchstückhafte Vorwegnahme der Erfüllung dessen, was Gott verheißen hat. Ja, und so ist also Jesus mit seinen Jüngern, und wie gesagt, seine Mutter ist auch da, also auf diese Hochzeit eingeladen. Jesus geht also auch, das ist doch schon mal die erste gute Nachricht, auch zu feiern. Er feiert mit den Menschen, er freut sich mit ihnen. Und dann kommt das, was für jede Hochzeit eine Katastrophe darstellt. In dem Fall, der Wein geht zur Neige, so wie eben gute Vorbereitende, ob Frauen im Besonderen oder Männer, ja, wenn sie eine Hochzeit vorbereiten, sich Gedanken machen, hoffentlich reicht das Essen und ist alles von allem genug da und ist alles gut vorbereitet und die Deko und hin und her. Und die Sorge ist, es könnte irgendwas nicht reichen, so ist das natürlich die Katastrophe, wenn festgestellt wird, und wie gesagt, man feierte ja eine Woche, der Wein geht zur Neige, kein Wein mehr da. Und Maria hat das offensichtlich, wie gesagt, möglicherweise war sie mit der Hochzeitsfamilie, Braut oder Bräutigam, auch näher verwandt, hat das mitbekommen und weist Jesus darauf hin, der Wein geht zu Ende, sie haben keinen Wein mehr. Und der Wein ist übrigens auch ein beliebtes Hochzeitsgeschenk damals gewesen. Ja, man brauchte ja auch eine Menge. Und er selbst ist auch ein Bild, eine Vorahnung himmlischer Freude und Lebensfülle. Wein steht hier für Freude und Lebensfülle. Auch, ja, und wie gesagt, dann umso mehr, umso schlimmer, wenn man feststellt, oh, jetzt haben wir ein richtiges Problem. Und sie sagt ihm das, die Mutter Jesu, Maria, zu Jesus, der Wein geht zur Neige. Und dann kommt für uns ja dieser, ja, eher die schroffe Entgegnung Jesu, wo wir uns wundern, oh, so kann Jesus auch sprechen. Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ja, Jesus' Stunde ist noch nicht gekommen. Es geht bei Jesus noch viel mehr jetzt um der Familie Freude zu machen, darum den Willen des Vaters im Himmel, Gottes Willen zu erfüllen. Als Sohn Gottes ist das sein erstes Ziel. Es geht um die Erfüllung des Auftrags Gottes, mit dem er auf die Erde gesandt ist als Erretter und Erlöser. Und seine Stunde ist natürlich ein Hinweis auf seine Todesstunde, denn in der Erhöhung Christi am Kreuz, wie es im Johannesevangelium beschrieben wird, der Menschensohn muss erhöht werden, damit die Menschen das ewige Leben bekommen. In dieser Todesstunde geschieht die Erlösung. Und so weiß dieses Zeichen, das Jesus tun wird, wenn seine Stunde da ist, und dieses Zeichen, das jetzt geschehen wird, von dem wir natürlich wissen, jetzt, wir haben auch den Text schon gehört und Sie kannten die Geschichte möglicherweise auch vorher schon, dass aus Wasser Wein wird, schon auf diese besondere Stunde Jesu hin, auf die Erlösung, die durch ihn kommt. Hier erstmal die Erlösung für die Hochzeit veranstalten, die Braut- und Bräutigamfamilie, die damit erlöst werden, indem sie von ihrer Not erlöst werden, dass die Hochzeit jetzt droht zu scheitern oder zum Fiasko zu werden. Aber die Erlösung, die Jesus schenkt, geht viel weiter. Er bringt die Erlösung, wie ich es eben schon sagte, im Bild der Hochzeit, die weit in die Zukunft, in die Ewigkeit hineinreicht. Ja, wie gesagt, Maria wird zwar relativ schroff zurückgewiesen, aber es wird einfach deutlich gemacht, und darum geht es, wer wirklich, wirklich wichtig ist und wessen Wille zu erfüllen ist, der Wille Gottes des Vaters. Aber sie weiß dennoch natürlich, dass bei Jesus allein die Hilfe liegt, und darum sagt sie auch zu den Jüngern, was er euch sagt, das tut. Hört also einfach auf ihn. Dieses Vertrauen ist da. Er tut, und was er tun kann, tut er, und Jesus kann alles. Das ist das Vertrauen in Jesus, das Maria auch zu dieser Zeit hat. Was er euch sagt, das tut. Sie weiß, wenn einer helfen kann, dann Jesus. Das gilt übrigens auch noch heute, liebe Gemeinde. Wenn einer helfen kann, dann Jesus. Wir dürfen auch ihm heute ganz und gar vertrauen, auch in Anfang dieses Jahres, wo ja sozusagen täglich uns immer noch schlimmere Nachrichten erreichen oder wo wir noch immer nicht wissen, was wird jetzt die kommenden Wochen sein, wie werden wir die durchleben und manchmal vielleicht auch durchleiden müssen und was war schon alles, was wird noch alles kommen. Aber auch heute gilt, wir können auf den Herrn Jesus ganz und gar vertrauen. Er weiß, was er tut, und er kann wirklich helfen. Ja, und dann geht es um die praktische Hilfe. Da stehen also Wasserkrüge zur Reinigung nach jüdischer Sitte, wie es hier heißt. Diese Wasserkrüge fassten jeweils 2 bis 3 Maße. Ein Maß waren 40 Liter. Also in einen Krug gingen ungefähr 80 bis 120 Liter. Wenn Sie das mal 6 nehmen, kommen Sie auf 500 bis 700 Liter. Da werden also da hatten die Diener schon eine Menge zu tun, bis sie das Wasser reingefüllt hatten, in Eimern vom Brunnen her. Ja, und werden sich gewundert haben, was machen wir jetzt mit dem Wasser? 500 bis 700 Liter Wasser, nehmen Sie mal einen 10 Liter Eimer, dann wissen Sie, wie lange die laufen mussten, und wer weiß, wie weit der Brunnen auch weg war. Ja, und sie tun das, weil Jesus die Autorität hat. Wenn er das sagt, dann folgt man ihm, dann hört man ihn, dann tut man das, selbst wenn man nicht weiß, was das jetzt bringen soll, wie Wasser denn jetzt die Hochzeit retten soll. Ja, und dann füllen sie also das Wasser hinein, und dann wird der Speisemeister, sozusagen der Oberkellner, gerufen, der für, heute sind das diese Hochzeitsberater, die man in den einschlägigen Filmen sieht, die dann alles leiten, auch vorher und auch während der Hochzeit, so ähnlich wäre das, der wird gerufen und der soll nun mal testen. Stellen Sie sich mal vor, setzen Sie sich vollkommen hinein in die Lage. Einer der Diener, dem wird gesagt, also jetzt ruf den Speisemeister, der soll mal testen. Der wird denken, ja, klasse, der kann Wasser testen. Wasser wird er schon vorher gekannt haben. Aber sie rufen ihn und machen es. Und der Speisemeister, der Oberkellner, testet. Und dann kommt das, womit keiner gerechnet hat. Außer Maria wohl offensichtlich vorher. Und Jesus, der wusste, was geschieht. Der Speisemeister spürt, dass hier ein wunderbarer Wein in diesen Krügen ist. Er weiß vermutlich zu dieser Zeit noch nicht, woher gekommen ist. Er wird es dann noch erfahren haben, dass Jesus hier gewirkt und gehandelt hat, und sagt dann zu dem Bräutigam, und das macht das Handeln Jesu nochmal deutlicher. Wenn Jesus gibt, dann gibt er richtig. Er sagt, normalerweise macht man so, man gibt erst den guten Wein und dann den schlechteren, weil die Leute es dann nicht mehr so spüren, wenn sie schon eine Menge getrunken haben. Und du hast den guten bis jetzt zurückgehalten. Ja, Jesus tut nicht nur ein Wunder, sondern er tut das, was er nur alleine kann. Er tut ja viel mehr. Er gibt aus seiner Fülle. Wenn Jesus etwas tut, dann richtig und ganz und gar. Und darum kommt jetzt erst der gute Wein. Darum ist dieser vom Wasser in Wein verwandelte, dieses Getränk, das Beste, das man sich vorstellen kann. Ja, und dann heißt es, das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen zu Kana in Galiläa. Jesus setzt sein Zeichen, das ist ganz wichtig, liebe Gemeinde. Ich habe eben selbst von Wunder gesprochen, aber es ist viel mehr, es ist ein Zeichen, was er macht. Wenn Jesus ein Zeichen setzt, dann macht er es gut, dann macht er das Beste daraus, dann ist es der beste Wein. Und Zeichen ist insofern etwas anderes, und darum wird es im Johannesevangelium häufiger betont, auch weitere Zeichen. Ein Zeichen ist aber etwas anderes als ein Wunder, denn ein Zeichen zeigt auf etwas. Ein Wunder, aufgrund von Wundern kann man nicht glauben, wenn man Wunder erlebt, ja, dann ist man vielleicht verwundert und erstaunt, aber es wird keinen echten Glauben hervorbringen. Ein Zeichen zeigt auf etwas und will wie ein Wegweiser zum Leben führen. Der Wegweiser zum Leben ist dieses Zeichen, das Jesus getan hat. Und es wird deutlich, in Jesus hat die Heilszeit begonnen, das Heil hat begonnen. Wir dürfen dem Herrn Jesus ganz und gar vertrauen. Und so, ja, erwacht, so heißt es hier am Ende dieser Geschichte, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Die Jünger verstehen das Zeichen. Nicht nur, na toll, wir können weiter feiern, das wäre ja schon schön, aber die Hochzeit geht dann trotzdem irgendwann am Ende der Woche zu Ende. Aber mit Jesus hat diese Heilszeit begonnen, die nicht mehr enden wird. Mit Jesus hat das neue Leben begonnen, das nicht mehr enden wird. Daran dürfen wir glauben. So konnten die Jüngern, in den Jüngern erwacht jetzt der Glauben, sie haben das Zeichen verstanden. Nehmen sie das Zeichen wie ein Hinweisschild an den Straßen, wenn dann irgendwo, wenn sie auf einer Straße unterwegs sind und haben kein Navi dabei und dann kommt das Straßenschild, das zeigt, bis zum Ziel sind es noch so und so viele Kilometer, dann wissen sie, oh, das ist das Zeichen, das mich zum richtigen Ziel führt. Genauso ist es mit Jesus. Jesus ist das Zeichen, das zum Ziel führt. Er zeigt uns, wir dürfen ihm ganz und gar vertrauen und er wird uns zum Ziel führen. Jesus ist das Zeichen zum ewigen Leben. Und wir können mit allem, das macht diese Geschichte übrigens auch deutlich, mit allem zu Jesus kommen. Es gibt nichts, was ihn nicht bewegt. Wir haben diese Woche unsere Gebetswoche gehabt, wunderbare Abende, wo wir zusammen gebetet haben. Wir dürfen mit allem zu dem Herrn Jesus kommen. Das will uns diese Geschichte sagen. Es gibt nichts, womit wir nicht kommen dürften. Auch in dieser Zeit. Es mag so klein sein oder so groß. So klein, dass es gar nicht wichtig genug ihnen erscheint, oder so groß, dass man gar nicht glauben kann, dass geholfen werden kann. Das hätten die Leute auf der Hochzeit auch nicht gedacht, außer Maria, dass hier geholfen werden kann, dass Jesus etwas tun kann, das wirklich hilft. Es mag so klein, so unbedeutend oder so groß, dass wir gar nicht glauben, jemand kann helfen sein. Jesus kann bei allem helfen. Er hört unsere Gebete, so wie es schon die Gläubigen vor uns gesagt haben. Nur den Betern kann es noch gelingen. Das gilt auch in dieser Zeit. Wir dürfen alles, auch was uns an Sorgen betrifft bezüglich Corona, unsere Gesundheit, auch wirtschaftliche Sorgen oder auch ganz persönliche andere, die sie jetzt auch in diesen Gottesdienst mitbringen. Sie dürfen alles ihm sagen. Nur den Betern kann es noch gelingen. Ja, beten und glauben. Glauben und beten. Das ist eine Einheit. Beten und glauben. Glauben und beten. Dadurch bekommen wir Anteil am Heil. Wenn wir beten zum Herrn Jesus und an ihn glauben. Beten und glauben. Glauben und beten. Schenkt uns Anteil am Heil in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. In diesen Tagen, ganz sicher. Aber auch, und das ist genauso wichtig, in alle Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Amen. Und so wollen wir unseren Glauben nun in Worte fassen mit einem wunderbaren Epiphanias-Lied, mein liebstes Epiphanias-Lied Nummer 66, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, 66 im evangelischen Gesangbuch, die Strophen 1 und 7. Vertrauen, lasst uns beten und Fürbitte halten. Herr Jesus Christus, du bist die Quelle der Gnaden, du bist die Ursache zum Leben, du bist unser Heil für Zeit und Ewigkeit. Dafür danken wir dir von ganzem Herzen, dass du gekommen bist, dass du uns führst und leitest, auch in diesen Tagen. Wir bitten dich, lass uns spüren, dass du immer bei uns bist, dass wir dir ganz und gar vertrauen dürfen. Stärke unseren Glauben zur Hoffnung und zur Zuversicht, gerade in diesen Tagen. Stärke auch unser Gebet, dass wir voller Vertrauen immer wieder zu dir kommen, weil wir wissen, dass du uns hörst, dass nichts zu gering und nichts zu groß für dich ist. Alles dürfen wir in deine Hände befehlen. Uns, unser Leben, unsere Lieben, unsere Gemeinden, diese Welt, die Menschen, die dich so sehr brauchen, die Menschen in Not, die Kranken und Alten und Angefochtenen, die Sterbenden. Aber auch die Jungen, die voller Hoffnung doch auch in die Zukunft gehen wollen. Schenk uns allen das, was wir brauchen, deine Gnade, dein Heil. Stärke unseren Glauben, segne unser Gebet, erhöre uns nach deinem Willen. Sei uns gnädig, lieber Herr Jesus Christus. Und so beten wir gemeinsam mit den Worten, die unser Herr und Heiland Jesus Christus uns zu beten gelehrt hat.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Ja, bevor wir den Segen empfangen, hier noch ein paar Hinweise. Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten am nächsten Sonntag. Am 24. Januar haben wir um 10 Uhr in Hattenbach und um 11 Uhr in Niederjossa Gottesdienst. Immer wieder lade ich Sie ein, 17 Uhr abends beim Abendläuten im Gebet miteinander verbunden zu sein, Gott um Hilfe und Segen in dieser Zeit zu bitten. Die Kollekte, die ich Ihnen heute empfehlen möchte, ist für die Deutsche Evangelische Allianz und das Allianzhaus in Bad Blankenburg. Für beide Zwecke wird üblicherweise in der Gebetswoche gesammelt und da ja nur an wenigen Orten es überhaupt stattgefunden hat, vieles dann online war, wird es sicherlich so sein, dass vieles an den Kollekten, die gerade in der Gebetswoche sonst zusammenkommen, diesmal nicht ankommen wird. Darum gucken Sie im Internet unter Deutsche Evangelische Allianz und Allianzhaus Bad Blankenburg, dass Sie dort auch die Kontonummer finden, die Kontoverbindung, wenn Sie Hilfe brauchen, wenden Sie sich gerne an mich. Ich habe sie auch und spenden doch für diese wichtige Arbeit. Und natürlich dürfen Sie wie immer unsere eigene Gemeinde unterstützen. Auch da haben Sie auf der Homepage ja die Kontaktdaten. Gebetsanliegen nehme ich nach wie vor auf. Die Losung verschicken wir immer noch täglich und wer sie noch haben möchte, möge sich anschließen. Wir wollen mit Glauben und Hoffnung und Gebet ins neue Jahr gehen. Dazu dienen unsere Andachten, die regelmäßig kommen, und dazu dient die Kirche, die wir für Sie offen halten. Ja, seien Sie dabei, vertrauen Sie darauf. Es war auch heute wieder alles live. Heute waren wir Corona-bedingt im kleinsten Kreise. Und bin dankbar, dass da auch unsere Nachwuchsorganistin sogar extra noch den Choral einstudiert hat, damit wir den ich mir gewünscht habe, auch singen konnten. Und das Nachspiel, das macht sie ja schon seit Anfang an immer wieder in besonderer Weise. Da freuen wir uns jetzt auch drauf, nach dem Segen auf ein besonderes Nachspiel noch. Und danach melde ich mich natürlich nochmal kurz mit dem Abschied. So empfangt nun im Glauben den Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.
I worship you, I worship. worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I can feel it, you're working. Even when I can see it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 That is who you are.
Ja, heute wieder ein besonderes Nachspiel. Vielen Dank auch dafür. Er ist der, der unseren Weg bereitet, der uns begleitet, der seine Versprechen hält, der Licht für uns ist. All das sagte dieses Lied aus. Jesus Christus, ihm können wir vertrauen. Unsere nächste Andacht erhalten Sie dann in 2 Wochen zum 31. Januar. Also hören wir uns auch in diesem Monat noch einmal. Bleiben Sie bis dahin behütet, gesund, gesegnet. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Adieu.